Wunderbar. So, ja, es geht los, lieber Thomas. Herzlich willkommen zu unserem Interview im Rahmen des vierten Innovationssymposiums 2020. Und wir gucken heute auf Corona. Wir gucken ein bisschen drauf, was hat Corona mit uns gemacht, also in diesem Falle auch mit dir gemacht. Was hat es für kleine Mini-Innovationen ausgelöst in persönlicher Natur? Wie geht es den Unternehmen gerade? Was nimmst du wahr, auch an der Uni? Und wir sammeln einfach mal Eindrücke ein. Das ist eine kleine Zwischenbestandsaufnahme für diese doch sehr überraschend neue Welt, in der wir jetzt gerade sind, die irgendwie ja so geblieben ist wie früher und trotzdem hat sie sich total verändert. Und zum Einstieg, für alle Menschen, die dich noch nicht kennen und dich ein bisschen kennenlernen möchten, wer bist du eigentlich, was machst du Schönes und vielleicht auch ganz kurz, wie hast du den Weg zur Resilienz gefunden?
Okay, ja, alles klar, vielen Dank. Ja, zunächst einmal bin ich ja auch Professor an der Hochschule in Düsseldorf, Media Design Hochschule. Das ist so ein Leben von mir. Ein anderes ist, dass ich jetzt begonnen habe, im Grunde nach auf LinkedIn. Da poste ich mittlerweile jeden Tag zum Thema Resilienz im weitesten Sinne etwas. Und ich komme gleich drauf, wie das zustande kam. Weil ansonsten bin ich eher auch als Speaker unterwegs und auch als Wissenschaftler. Also ich habe zwei Studien zum Thema Entrepreneurship und Resilienz gemacht. Das ist wieder ein Jahr zurück. Die werte ich gerade aus und versuche das dann einfließen zu lassen in ein Buchprojekt. So bin ich eigentlich auch zu dem Thema gekommen. Also es hat mich einfach fasziniert, wie vielfältig dieses Thema ist. Das ist der eine Punkt. Aber der andere ist auch, dass es doch relativ wenig erforscht ist, obwohl es so ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und zufälligerweise, ja, bin ich dann ja jetzt in diese Krise auch reingekommen und konnte dann auch mein Ding schöpfen und habe dann auch gedacht, im ersten Moment, ja, ich muss mich jetzt mit Zoom, mit Microsoft Teams und so weiter, ich muss mich damit jetzt beschäftigen. Ich kann keine direkten Gespräche, keine Vorlesungen mehr an der Hochschule führen. Und das war auch eher ein Nolens, Volens. Und man merkt, manchmal muss man zu den Dingen gezwungen werden. Und ich glaube, der deutschen Wirtschaft geht es in dieser Hinsicht auch in vielerlei Hinsicht ähnlich. Man behauptet immer, man digitalisiert in allen Richtungen, aber man schiebt es doch auf die lange Bank, man weicht aus, man ist sich seiner Komfortzone einfach zu sicher. Und das können wir auf uns selbst beziehen. Und ich habe dann auch bei mir selbst angefangen und überlegt, Mensch, boah, was kannst du denn jetzt machen? Und dachte dann, ach, krempel doch alles mal auf 360, versuch einfach mal was ganz Neues zu machen. Auch etwas, ne, wo man denkt, na, es könnte auch schief gehen. Also habe ich angefangen, auf LinkedIn jeden Tag in der Woche einmal einen Videopost zu machen zum Thema Resilienz. Und das Thema hat sich immer weiter ausgefaltet und jetzt beschäftige ich mich gerade mit dem Thema Medienkompetenz und Resilienz. Einfach weil ich feststelle, es gibt so viele Bereiche, wo es noch blinde Flecken gibt, wo du noch unglaublich viel sagen kannst und wo es auch nicht ausreicht. Also wir sind ja sehr beim Thema Resilienz, das Thema kommt ja sehr stark aus der Psychologie. Das finde ich auch wichtig und richtig, aber ich sag mal so, es geht auch immer darum, was für Ressourcen haben wir in der Außenwelt? Wie können wir uns weiterentwickeln aus uns selbst heraus? Und was für einen Zugang zur Wirklichkeit bekommen wir? Und der Zugang zur Wirklichkeit, der ist mediengetrieben. Und wenn wir alle 0815 Wahrheiten annehmen, die uns hier über den Weg laufen, dann haben wir natürlich auch hier ein sehr großes Resilienzproblem. Stichwort Fake News, Stichwort Demokratie. Das heißt, da werden ganz große Fässer plötzlich aufgemacht. Und wie gesagt, es fängt im Grunde nach bei uns selbst an. Wir selbst tatsächlich sind in der Lage, vieles zu tun. Und ich finde, ein Aspekt unter mehreren ist zum Beispiel selbst auch als Produzent aufzutreten. Also tatsächlich mit dem, ich nehme mal hier die Smartphone-Kamera in die Hand, mit dem Do-it-yourself-Prinzip. Du kannst heutzutage mit sowas Einfachem wie so einem Smartphone, kannst du Filme machen, du kannst sie publizieren, du kannst sie senden in die ganze Welt. Ich finde das faszinierend mit solchen einfachen Möglichkeiten. Du brauchst noch nicht mal ein Stativ. Ich schneide meine Videos nicht. Ich habe gesagt, no way, ich habe dafür gar keine Zeit. Es
Wie
ist
lang sind denn die, Thomas, deine
ja.
Videos? Wie lang sind die du machst?
Die sind immer nur so 2, 3, 4 Minuten
Ah,
lang.
okay, ja.
Ich versuche das enorm zu
Eine große Menge.
komprimieren, was natürlich auch eine Herausforderung darstellt. Und ich versuche es auch zu visualisieren mit verschiedenen Requisiten. Das sieht manchmal ein bisschen lustig aus. Aber ich möchte auch, ich sag mal so, ich möchte mich verabschieden von diesem Dozentendasein, was sehr angestaubt, was sehr trocken ist. Ich weiß gar nicht, ob das nach wie vor so meine Welt ist. Ich stehe zwar ab und zu auch gerne vor Studierenden, aber wie soll ich sagen, es gibt außerhalb dieser Welt auch noch ganz, ganz viele andere spannende Leute und Möglichkeiten.
Wie ist denn der, vielleicht an der Stelle, wie hast du gemerkt, wie ist der Blick der Studenten heute eigentlich auch auf Universität, auf Lernen geworden? Muss ich da sitzen, einem Professor zuhören? Also ich kann mir ja vorstellen, das geht ja in beide Richtungen, dass heute die Studenten hinterfragen, aber dass natürlich auch viele Professoren und Professorinnen jetzt auch hinterfragen, was ist eigentlich Bildung? Wie geht das weiter?
Ja, das ist ein guter Punkt. Gerade jetzt, ne, über Online-Webinare und so weiter, da habe ich schon ein paar Mal nachgefragt, wie empfindet ihr das eigentlich? Und es kommt sehr stark doch auf die Veranstaltung drauf an. Also wenn du sehr praxisorientiert bist, wir haben ja sowas wie Modedesign, sehr exotisches Fach, da musst du ja dann auch schneidern. Ne? Das wollen die natürlich nicht, das kannst du auch gar nicht zu Hause machen. Aber wenn du natürlich Management-Seminare gibst und da bist du ja auch als Dozent extrem gefordert, weil du hast etwas Abstraktes und du musst es denen nahe bringen. Ich meine, auch Resilienz ist ja sehr, kann sehr theoretisch sein. Und das ist dann schon schwierig, auch die längere Zeit diese Konzentration aufrechtzuerhalten. Also ich weiß nicht, wenn du schon sagst, so hier bei uns, das geht eine Stunde, das finde ich schon, oder eine halbe ist schon relativ lange. Überleg mal, wenn du von 9 bis 14 Uhr jetzt vorm Tablet sitzen würdest und würdest das anhören, das ist sehr, sehr anstrengend. Also wenn du 2, 3 Stunden gemacht hast, glaube ich, bist du richtig platt danach.
Absolut. Da sehen wir wirklich die große Erschöpfung auch der Teilnehmenden. Also wir kriegen das mit. Wir haben selber ja das Glück dadurch, dass wir Resilienz ja interaktiv machen. Also wir haben ja eine sehr, sehr interaktive Form von Resilienzarbeit, die wir da machen. Wir machen im Moment 3-stündige Blöcke in der Ausbildung. Und die gehen eigentlich vorbei wie im Fluge, weil wir haben eben nicht so stark Theorie-Input-lastige Dinge, sondern die Leute arbeiten viel miteinander, arbeiten konkret an ihren Themen. Und das wird als extrem kurzweilig erfahren. Wir hatten jetzt auch gerade ganz viele, die aus dem Urlaub sich dann wieder dazu geschaltet haben, weil sie gesagt haben, ich will unbedingt die 3 Stunden mitmachen. Wir kriegen aber auch von vielen Seiten und von vielen Perspektiven gerade auch das Umgekehrte mit, dass Leute wirklich sagen, ich kann keinen Zoom mehr sehen, ich kann es nicht mehr ertragen. Ich werde von morgens bis abends durch diese Veranstaltungen, durch Meetings, durch diese einseitige Beschallung auch gejagt. Und das ist, glaube ich, auch echt noch eine Frage. Du hast ja gerade schon mal Medienkompetenz angesprochen. Wie gehe ich auch um mit Zoom? Wie gehe ich mit so einem Medium um? Habe ich da jetzt irgendwie nur eine reine Technokratisierung rund um das Medium oder bleibe ich wirklich am Menschen? Bleib ich dabei, dass ich wirklich hier von Mensch zu Mensch einen Prozess auslöse und eine Resilienz wirklich aktiviere, ne? Oder ob ich mit.
Ja, durch die Möglichkeit, die du jetzt hast, kannst du natürlich auch sehr viel aktivieren. Aber es ist eine Herausforderung. Wir müssen das Medium so nutzen, dass es eben, dass es ankommt, dass die Botschaft ankommt. Das ist bei jedem Medium anders und jedes Mal eine neue Herausforderung, bei den vielen, vielen Medien, die wir haben. Und würde auch nicht pauschalisieren, man muss sich nicht immer treffen und sowas. Ich finde, das ist auch ein Moment der Innovation, dass wir erkennen, ja, wir können jetzt auch von zu Hause aus arbeiten. Das ist ja jetzt auch nichts Neues. Wichtig ist aber, dass wir manchmal ja auch darauf gestoßen werden müssen, könnte man ja sagen. Also so wie ich jetzt darauf gestoßen wurde, mir Gedanken zu machen, was kannst du denn jetzt machen, wenn du jetzt nicht mehr so viel Kontakt hast? So ist es ja bei Unternehmen auch, die jetzt gezwungenermaßen, vorher war es eher ein Wollen, jetzt ist es ein Müssen, die Digitalisierung stark vorantreiben müssen.
Aber ist es nicht auch ein Stück Sinn, der jetzt entstanden ist für Menschen? Also jetzt vielleicht eine stärkere Anbindung auch an Digitalisierung gefunden haben, weil jetzt plötzlich ein Zustand erreicht ist. Das hat sogar
Ja.
Sinn gemacht, dass ich am Computer bin und Zoom mache. Vorher war es eine Anforderung. Und jetzt
Ja,
habe ich
genau.
durch die Krise oder durch diese Form des Lockdowns auch gemerkt, aha, jetzt macht es Sinn, jetzt beschäftige ich mich damit, jetzt öffne ich mich. Also ich hatte das Gefühl, so auch mit unseren Trainern und Beratern, ich habe versucht, die schon seit 4 Jahren mehr ins Blended Learning, ins Online reinzukommen. Ich war immer, nein, es muss alles live gehen. Und jetzt plötzlich haben wir so viel Freude und so viel Spaß miteinander, weil wir es jetzt wirklich integriert haben. Und da habe ich gemerkt, die haben jetzt eine Sinnhaftigkeit gesehen. Sie haben es jetzt erlebt. Sie haben den positiven Nutzen erlebt. Und das heißt ja nicht, dass es jetzt ein Entweder-Oder gibt, dass wir zwischen Präsenz und Online uns entscheiden müssen, sondern
Ja.
die Frage, wie kriegen wir es jetzt gut integriert. Aber ich habe manchmal auch das Gefühl, solange Digitalisierung sinnentleert ist oder auch Unternehmen es nicht schaffen, den Wert dahinter oder den Sinn wirklich für den Einzelnen zu vermitteln, das ist klar, dass wir solche Momente brauchen wie jetzt, damit man anfängt zu experimentieren. Das finde ich so toll an dem, was du gemacht hast, ne?
Ja,
Das ist,
geht
nimm
eigentlich geht es nur noch ums Machen,
ich
ne?
mir.
Also wir haben einfach tausend Ausreden, um Dinge nicht zu tun.
Ja.
Und so ist es bei den Unternehmen auch. Und wenn ich sage jetzt machen, dann meine ich das nicht trivial, sondern genauso wie du es gesagt hast, man muss gleichzeitig versuchen, den Sinn der ganzen Sache auch zu vermitteln, weil sonst bleibt es sinnentleert. Also machen ohne Sinn bringt natürlich überhaupt nichts. Ganz zentral ist, dass du verstehst, was für Vorteile hat es, was für Nachteile hat es. Und dann kannst du hinterher abwägen, wie du es gerade gesagt hast, wann macht es Sinn, es online zu machen, wann macht es Sinn, sich zu treffen. Das ist Reflexion und das ist Hinterfragen. Das ist ein Baustein unserer Resilienz. Jetzt sind wir stärker, jetzt können wir wählen. Und das hat auch was wieder mit Medien zu tun, was ich sage. Wenn wir es aber nicht machen, wenn wir es nicht ausprobieren, dann kommen wir gar nicht dahin. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir machen es eben nicht, weil wir, wenn wir es nicht machen müssen, warum? Warum, ne? Und dann gibt es diese Vorurteile, die du gerade auch gehört hast. Und das ist eigentlich das Gegenteil von Innovation, sondern dann sind wir reaktionär. Wir wollen einfach da bleiben, wo wir sind. Wir wollen uns einfach gar nicht weiterentwickeln. Und ich finde diesen, ich sag mal, Tritt in den Hintern, um es mal so zu formulieren, manchmal sehr wohltuend. Ich habe ihn ja auch selbst so erfahren. Also auch ich brauche diesen Tritt in den Hintern. Und man muss sich Dingen einfach aussetzen und man muss es probieren. Und wenn ich zum Beispiel über Innovation in Unternehmen nachdenke, dann ist es ja auch mit Design Thinking beispielsweise. Es ist ja auch zunächst einmal nicht, wir gehen einer Idee jahrelang nach, sondern wir versuchen sehr schnell, in sehr kurzer Zeit mit den Leuten, die im Unternehmen sind, die wir selbst kennen, wo wir sagen, das sind Kompetenzträger, die sind innovativ, die bringen wir mal alle zusammen. Und es darf nicht so sein, dass es dann irgendwie fünf ITler sind oder fünf Marketingmenschen, weil dann sind wir wieder in der absoluten Homogenität. Sondern Diversity heißt ja sogar hier schon, wir haben Jüngere, wir haben Ältere, wir haben vielleicht Migranten, wir haben genuin Deutsch, wie man es auch nennen mag. Wir haben unterschiedlichste Geschlechter, Männer, Frauen, alles sozusagen. Und wir versuchen jetzt zielgerichtet an einer Idee, an einem Problem zu arbeiten und versuchen aber sofort den Kunden mit ins Boot zu nehmen, denn der ist ja am Ende des Tages sehr entscheidend darüber, ob das Produkt gekauft wird. Und das ist eine sehr schnelle, sehr agile Art, dann auch Ideen zu entwickeln. Und im Übrigen auch, wenn du eine Organisation hast, dann kannst du auch, wenn du mit dem Thema Diversity vertraut bist, also wenn du es wieder hier strategisch einsetzt, wenn du sagst, wir müssen dafür sorgen, dass wir möglichst viele verschiedene Personen bei uns im Unternehmen haben, weil die bringen immer sehr viele verschiedene Perspektiven mit. Und das führt auf der allerersten Ebene dazu, wenn eine Krise auftaucht, dann haben wir die Sensoren, die uns darüber berichten. Und das ist ja das Kernproblem bei sehr vielen Krisen. Du merkst es oft zu spät als Unternehmen, dass diese Krise kommt. Dann ist das Kind schon im Brunnen gefallen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man Diversity, um den Begriff jetzt hier mal einzuführen, dass man das systematisch macht. Also nicht, wir würfeln einfach mal ein paar Leute im Raum zusammen und die sprechen alle aneinander vorbei. Das auf keinen Fall, sondern du musst natürlich dann deine Mitarbeiter schulen und das als Wert, als Sinn begreifen, dass Andersartigkeit auch dazu führt, dass man viele verschiedene Perspektiven im Unternehmen hat. Und gerade in unserer Zeit, wo wir so einer hohen Dynamik ausgesetzt sind, wo sich Dinge so rasch verändern, ist das sehr, sehr viel wert, wenn Leute verschiedene Perspektiven mit reinbringen. Und sei es nur im Kleinen, alleine denk mal, du bist, oder ich, sag mal, ich bin jetzt schon über 50. Was können mir zum Beispiel Jüngere im Bereich Social Media beibringen? Also Stichwort TikTok und Co. Da kann ich nur sehr, sehr viel von lernen in dem Moment. Aber umgekehrt kann ich den Jüngeren ja auch sehr viel beibringen, weil ich einfach sehr viel Erfahrung mitbringe. Und diese Kombination, das eben zu moderieren und produktiv zu machen, das ist die hohe Kunst, dass wir uns nicht hier und hier bewegen, sondern
Absolut.
dass wir uns hier treffen.
Ja.
Das ist die hohe Kunst.
Und das ist ja auch die wichtige Voraussetzung, Thomas, die du gerade beschreibst, um dann auch in die nötigen Lernprozesse reinzugehen. Ne? Wir arbeiten ja viel mit angewandter Improvisation, Agilität auch und haben das ja stark integriert bei uns in die Resilienzarbeit, weil wir ja aus der Agilität kommen, so von Hause aus. Und was wir jetzt auch gemerkt haben, als das gemeinsame Lernen losging, wir haben dann Shutdown gehabt, wir haben uns sehr schnell im Trainernetzwerk zusammengefunden, haben auch über Online, über Meetups und dann auch über die Weiterbildungen, die wir dann online weitergemacht haben, dieses gemeinsame Lernen. Wir waren sofort drei Länder, also wir waren Österreich, Schweiz, Deutschland. Wir hatten die Perspektiven, wir haben noch eine internationale Klasse gehabt. Also wir waren jetzt wirklich von Portland bis Spanien, bis Deutschland, Österreich. Wir haben sofort unterschiedlichste Perspektiven drin gehabt, unterschiedlichste Fachbereiche, vom Therapeuten eben, vom Organisationsentwickler bis hin zu den verschiedenen beruflichen Facetten auch, ja, die sich mit Resilienz beschäftigen. Und dieses gemeinsame Lernen an dem Punkt, und das ist ja auch nicht nur für große Unternehmen wichtig, das war jetzt zum Beispiel auch für den Einzelunternehmer total wichtig. Ja, weil ja jeder auch ein Stück weit sein einziges Beratungsunternehmen hat, sein Trainingsunternehmen. Und dieses kollektive Zusammenlernen, durch diese einzelnen Prozesse durchzugehen, sich Tipps und Tricks mitzugeben, das ging alles mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Also wir haben in 3 Monaten, so zwischen Mai, Juni, Juli, was da für Fortschritte gemacht wurden, das war unglaublich. Und das hing mit dieser Diversität zusammen, dass wir das dort auch auf dem Tisch hatten und das ging super. Na, und vorher, du konntest es nicht erzwingen. Also wir hätten es gern schon ein paar Jahre früher gemacht, aber du musst manchmal auch diese Momente echt erst abwarten und dann ist auch die Bereitschaft, sich mit vielen verschiedenen Perspektiven und auch Sichtweisen auseinanderzusetzen.
Ja, man braucht einen gewissen Druck. Ne? Also ja, offensichtlich.
Scheint so zu sein manchmal, ja.
Das ist anscheinend auch menschlich, dass wir viele Dinge aus freien Stücken einfach verdrängen oder nicht machen wollen. Also ich finde das ein wichtiges Momentum, das Verdrängen, weil wir merken ja, dass wir selbst davon auch betroffen sind. Und das finde ich super, dass wir da in die Reflexion gehen und dann tatsächlich auch mal überlegen, war das jetzt ein freiwilliges Motiv, dass du jetzt in diese Richtung gegangen bist? Oder hatte jemand, wie ich vorhin schon mal sagte, so einen leichten Hintern, in den Hintern gedrückt? Ja. Und das ist bei Unternehmen ganz genauso. Deswegen verstehe ich das ja auch, dass viele Dinge vorher einfach nicht die Relevanz hatten. Aber wir müssen halt überlegen, wie groß der Druck auch aus dem Silicon Valley ist oder aus China. Viele Unternehmen, die da sehr, sehr fortschrittlich sind, die werden uns wahrscheinlich überholen. Und wir müssen aufpassen, dass wir den Anschluss nicht verlieren. Das ist ja jetzt alles so dieses allgemeine Gerede, die latente Angst. Aber wir müssen es auch ernst nehmen, weil die Zahlen, die wir immer wieder hören, die sind ja immer beeindruckend von diesen Unternehmen, die da aus den USA kommen und auch aus China. Und was passiert in Deutschland? Die Digitalisierung setzt ja jetzt richtig an. Vielleicht ist das sogar ein Glücksmoment, diese Krise, für viele Unternehmen, weil sie jetzt Dinge tun, die sie vorher gar nicht bedacht haben und die vielleicht nach dem Ausgang, falls es überhaupt einen Ausgang geben wird, aber die vielleicht dazu führen, dass gerade der Mittelstand auch die nötigen Investitionen tätigt, um jetzt diese Situation zu nutzen, nicht die Füße weiter stillzuhalten und um Veränderungen einzuleiten. Wobei das ein sehr, sehr schwieriges Thema ist, weil wir müssen ja hier von Branche zu Branche sehr stark unterscheiden und dann auch nochmal von Unternehmen zu Unternehmen. Das ist also nicht alles, man kann jetzt nicht alles über einen Kamm scheren. Jedes Unternehmen, jede Branche hat seine eigenen Bedingungen und Faktoren, die eine ganz große Rolle spielen. Insofern ist da ja auch noch sehr, sehr viel Forschung zu tun. Also wenn wir Resilienz in der Organisation untersuchen wollen, dann geht es aus meiner Sicht nur sehr individuell und auch sehr branchenspezifisch, weil in jeder Branche hast du andere Erfolgsfaktoren. Und wie ich schon vorhin sagte, es hängt ja jetzt nicht nur von dir selbst ab, das ist ja auch so eine Sache, ne, dass wir dann gerne immer postuliert, wir müssen jetzt resilienter werden, ja gut.
Was heißt das? Du musst es ja konkret übersetzen, was es für... Was
ja, genau. Es ist aber ein Imperativ, der auch schon überall so drüber hängt. Ja, also wir alle, um Gottes Willen, wehe ich nicht. Das ist so ähnlich, wenn man sagt, so lebenslange Lernen und oh ja, okay, darf ich denn jetzt sagen, ich möchte nicht lebenslang lernen? Das darfst du ja heute gar nicht mehr sagen. Du bist ja außen vor. Also es gibt diese Massenbewegungen oder diese Bandwagon-Bewegungen, Mitläufereffekte. Das Wort ist in aller Mund, Resilienz, aber Da müssen wir halt genau, wirklich, wie du sagst, genau hinschauen, was bedeutet das ganz konkret und gibt das Unternehmen dann auch den Mitarbeitern die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Also ich kann mich ja weiterentwickeln wollen, aber ich brauche ja auch immer die Möglichkeiten. Und daran hapert es halt eben sehr, sehr oft, dass das Unternehmen gar nicht bereit ist, den Mitarbeiter so zu unterstützen, respektive ihm auch gar nicht die Autonomie geben möchte, sich selbst zu entwickeln, weil du brauchst Autonomie, du brauchst Vertrauen von oben dafür.
Absolut, ja.
Du brauchst diesen Anstoß und hinterher wirst du dich auch entwickeln. Aber wenn dir da keinen Anstoß und keine Unterstützung gibt, dann ist es eben sehr schwierig. Das finde ich sehr, sehr wichtig, ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist ja auch immer, ist es überhaupt sinnvoll, dass die eine oder andere Organisation resilienter wird? Das ist ja eine grundlegend ethische Frage. Wir müssen uns immer mal vor Augen halten, wenn wir zum Beispiel uns Staaten anschauen, wenn man so weit gehen will auf eine Makroebene, dann können wir sagen, warum sollen wir denn dafür sorgen, dass Nordkorea resilienter wird oder andere Staaten, die dir jetzt vielleicht einfallen. Ich sage nur mal als Beispiel. Und wir können diese Frage auch manchmal auf Unternehmen übertragen oder auf Organisationen können fragen, ist es eigentlich sinnvoll, dass dieses Unternehmen noch weitere 50 Jahre existiert? Und wir es immer resilienter machen nach dem Motto, manchmal ist es auch viel besser, das Unternehmen geht einfach insolvent. Stichwort ist ja oft die Legitimation am Markt. Und wenn du viele grundlegende Innovationen verschläfst und am Markt vorbeiproduzierst, dann ist das irgendwann die logische Konsequenz. Und
Ja,
manchmal werden diesen
aber
Unternehmen ja noch Steuergelder hinterhergeworfen.
na gut, aber ich meine, da braucht man einfach ein klares Commitment darüber, dass man Resilienz in einem bestimmten Kontext einfach auch definieren muss. Und das heißt, das ist, finde ich, auch eine ganz wichtige Frage. Ich habe das mit Kollegen immer wieder. Heißt Resilienz bei einem Unternehmen immer Überlebensfähigkeit? Ne, Resilienz kann für mich schon durchaus auch bedeuten, dass wenn das Gesamtsystem nicht mehr erhaltungsfähig und würdig ist, es am Leben zu erhalten, zum Beispiel durch künstliches Reinpumpen von Geldern, durch künstliches Reinpumpen von lebenserhaltenden Maßnahmen, das ist nochmal eine andere Perspektive auf Resilienz als die, die ich jetzt vielleicht hätte. Und ich habe da immer eine Diskussion auch mit einem Kollegen, wo ich sage, ja, wir brauchen auch ein Recht zum Sterben als Unternehmen. Und ein Unternehmen, was sich nicht mehr aus sich selbst heraus gestalten, nähren und auch produktiv arbeiten kann, dann ist irgendwann auch mal die Zeit zu sagen, so, und jetzt lassen wir ein Unternehmen auch sterben und können damit wieder Platz schaffen, auch für was Neues. Und das ist ja eine ganz, ganz wichtige Frage auch. Das ist auch eine ethische wichtige Frage. Und ich glaube, dass Resilienz nicht nur gemessen werden kann an ein künstliches, am Leben halten eines Systems. Würde für mich jetzt nicht unbedingt dem Resilienzansatz entsprechen. Ganz im Gegenteil, da habe ich vielleicht einfach ein System, was gerade eben nicht resilient ist, sondern wo die Stressresistenz nicht mehr so ganz funktioniert und dann versuche ich das von draußen noch ein bisschen künstlich zu regulieren. Aber ein in sich gesundes, resilientes Unternehmen, was vielleicht auch mit einem gesunden Wachstum, was mit, für mich ganz stark mit Innovation und auch Kulturentwicklung verbunden ist, wird in der Lage sein, auch eine Krise zu überwinden und wird auch vielleicht in der Lage sein, ganz gesund zu sterben, wenn dann die Zeit gekommen ist. Ja? Und
Gesundes
es ist,
Sterben, das ist ein guter Punkt.
ja, das ist auch wirklich wichtig. Also ich meine, das ist ja vielleicht auch im Moment einfach eine Frage, was die Menschheit insgesamt betrifft. Ist es wirklich ein erstrebenswertes Modell, 190 zu werden, aber unter miserabelsten Bedingungen alt zu werden? Aber immerhin, ich habe irgendwie eine Zahl von 190 erreicht. Oder ist meine Freiheit die, vielleicht gesund 70 zu werden und dann einfach sterben zu dürfen? Und das muss mir eine Gesellschaft halt auch zugestehen. Wichtige
Guter
ethische
Punkt.
Fragen auch an der Stelle, ne? Und ich finde, da brauchen wir viel mehr Diskurse auch, gerade wenn wir von individueller Resilienz und organisationaler Resilienz auch sprechen. Und ich muss ganz sagen, auch radikal zu sehen, dass jetzt über Corona jetzt wirklich auch deutlich wird, welche Unternehmen oder welche Kulturbereiche oder welche Förderungssysteme, die wir bisher hatten, sind nicht wirklich geeignet, um Dinge langfristig am Leben zu halten, weil sie aus sich heraus gar keine Kraft mehr haben, weil sie nur auf der Basis von Stütze funktionieren. Und wenn jetzt ein paar Unternehmen sterben, dann ist das traurig, aber es ist auch ein Zeichen dafür, wie haben wir vielleicht vorher auch einfach Unternehmen verstanden oder auch im Kulturbereich. Und das ist elendig zu sehen, was im Kulturbereich gerade alles stirbt. Und es interessiert niemanden, ob diese Systeme sterben oder nicht. Ne? Man muss auch gucken, was wird gerade aufrechterhalten, was wird nicht aufrechterhalten.
Naja, klar. Und
Und das
wo geht das große Geld hin, ne? Ich meine, Lufthansa unterstützen. Also
Absolut.
gut, ne? Da geht sehr viel Geld, wird da reingepumpt. Aber das hatten wir ja in der Geschichte schon öfters, dass man diese riesengroßen Unternehmen unterstützt. Die Autoindustrie hat da ja auch stark gebimmelt bis jetzt. Und ich bin mal gespannt, wie das am Ende aussieht. Also das sind wirklich interessante Fragen. Was passiert eigentlich mit dem Geld? Und sind die Systeme, die es gibt, sind die überlebensfähig von sich aus?
Sie müssen mal so gute Ressourcen und Netzwerke haben, die sie fördern und die sie jetzt stärken und wo Geld reingepumpt wird. Sie haben gute Beziehungen, weil, also,
Lobby.
ja, sie haben eine Lobby, genau.
Ja.
Also insofern würde man sagen, der Resilienz, das Kompetenzfeld haben sie sehr stark ausgeprägt. Andere, die nicht so eine starke Lobby haben, sind da eben entweder auf andere Dinge angewiesen. Und das ist natürlich im Gesamtsystem, funktioniert es für diese Systeme gut, aber ist Lufthansa deswegen wirklich resilient? Ja?
Ja.
Ein Unternehmen, was jetzt ohne diese Fördermaßnahmen nicht überleben würde, ist es resilient oder ist es einfach wirklich nur gepimpert an der Stelle?
Ja,
Das sind
richtig.
zwei Fragen, ja, egal wie man das beantwortet. Weil das eine Unternehmen darf leben, weil wir vielleicht gesellschaftlich oder gesetzlich oder von der Lobbyistik oder von der Politik beschlossen haben, das ist ein überlebensfähiges System, was wir zusätzlich unterstützen. Aber ein Kulturbetrieb, ein Theater, ein Künstler, ein Restaurant, ein innovatives Start-up, vielleicht langfristig so viel mehr für die Gesamtresilienz einer Stadt, eines Landes, einer Welt, einer Natur bringen würde, wird einfach sich selbst überlassen und stirbt.
Ja, das ist ein interessanter Punkt.
Finde ich.
Unterstützen wir die, ich sag mal, eher reaktionären Unternehmen
Ja.
oder die in Anführungszeichen innovativen? Unterstützen wir die überhaupt? Also, wie ich schon mal vorhin sagte, ne, Innovation entsteht ja nicht aus dem Wohlgefühl heraus, sondern sehr oft, weil du als Unternehmer ja eine Problemlösung suchst für ein relevantes Thema. Wenn dieses relevante Thema dann auch noch den Kundennutzen adressiert, dann kann daraus eine Geschäftsidee oder ein Geschäftsmodell sogar werden. Dann kannst du damit vielleicht sogar Geld verdienen, weil mit vielen Ideen wirst du wahrscheinlich nie was verdienen. Aber diese Kultur, ich sag mal, aus einer Unzufriedenheit heraus, diesen Blick zu halten und dann auch das ganze Thema durchzustehen, also das finde ich schon sehr bemerkenswert. Deswegen ziehe ich auch den Hut vor Unternehmern, die das machen. Denn sie tragen natürlich enorm dazu bei, dass Innovation überhaupt entstehen kann. Und ja, alles, was mit Verbeamtung zu tun hat, und ich sehe es ja auch selbst bei Professoren, muss ein bisschen vorsichtig sein, aber es ist natürlich so, dass du an der Hochschule, wenn du verbeamtet bist, welche Anreize hast du? Warum solltest du dich noch so groß bewegen? Ich bin jetzt angestellt, also trifft jetzt für mich nicht so unbedingt zu, aber es ist halt die Frage, wo
Das
kommen die Anreize her?
absolut,
Wo,
das sind
ne?
genau diese Fragen, die wir jetzt nochmal neu, finde ich, aushandeln müssen, auch als Gesellschaft neu aushandeln müssen, ne? Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Frage. Als ich Mitte der 90er Jahre mit meinen Themen angefangen habe, also Resilienz, Agilität, Embodiment, Coaching, neue Formen von Lernen. Es hat sich Mitte der 90er Jahre kein Banker dafür interessiert, was ich mache. Und es gab keine Möglichkeiten für Unterstützung, für Kredite, für irgendwas. Es war einfach nur, Frau Amann, das kennen wir nicht, Entschuldigung, das fördern wir nicht. So, dann heißt es friss oder stirb. Oder du hast eigene Mittel. Das heißt, ich habe diese 30 Jahre jetzt auch meine Arbeit. Es war immer wieder Eigenleistung, also Mischkalkulationen machen aus, ich habe hier einen Bereich, den bringe ich innovativ nach vorne, investiere dort mein Geld, verdiene das Geld im klassischen Markt. Macht da so eine Mini-Verbesserung und macht eine Markttestung und immer wieder von dort dann das Geld in die Entwicklung und in die Innovation reinsteckt. Und dann hatte ich das große Glück, dass dann irgendwann mal 2010 mit der nächsten Resilienzwelle und dann der Agilitätswelle endlich mal verstanden wurde, was ich vor 30 Jahren angefangen habe. Und das ist, glaube ich, das hat was mit Unternehmerpersönlichkeit, glaube ich, auch zu tun. Und ich würde jetzt auch keinem Menschen raten, geh mal meinen Weg an der Stelle. Ich glaube, du hast diese Inspiration einfach, du kommst damit und wachst damit morgens auf und machst es einfach und hinterfragst es nicht. Oder aber das ist etwas, was ich auch finde, ganz schlecht erziehbar ist oder auch in der Schule beibringbar ist, weil
Absolut.
du musst die ganze Zeit, und deswegen ist das Leben und Sterben für mich da so wichtig. Was ich die ganze Zeit immer respektiert habe, ist, das ist meine Entscheidung unternehmerisch, so viel in die Innovation zu investieren, von der ich weiß, dass es vielleicht in 20, 30 Jahren erst relevant wird. Jetzt habe ich
Wahnsinn.
das große Glück, vor ein paar Jahren wurde das Ganze relevant. Jetzt bin ich unterstützungswürdig, jetzt kommen die Banken und sagen, das ist aber toll, was Sie da machen, das war sehr innovativ. Da haben Sie sich was Tolles überlegt. Ich sage, naja, vor 20 Jahren habe ich mir das überlegt. Das ist nichts Neues für mich, ne? Aber jetzt wird es so wahrgenommen. Und ich war aber auch immer bereit zu sagen, und wenn es nicht, dann lasse ich es sterben. Wenn nicht, dann lasse ich es sterben. Und wenn ich den nächsten Schritt nicht hinkriege mit meinen kreativen Kräften und mit dem, was mich unterstützt, dann bin ich auch bereit, diese Idee wieder loszulassen.
Ja, es ist eine hohe Fähigkeit, wenn man nicht zu selbstverliebt ist in seine Idee. Ne? Trial and Error. Und wenn es nicht funktioniert, so what, dann, ne? Das ist ja so dieses Design Thinking Prinzip.
Ja.
Innerhalb von 3, 4 Tagen eine Idee, wenn sie nicht funktioniert, schmeiß sie weg.
Ja.
So what, nimm die nächste. Aber diese Eigenschaft, die du da hast, die muss man erstmal mitbringen. Und ich würde auch zu meinen Studenten sagen, wenn ich 10 Studenten vor mir sehe, Leute, also von euch, von den 10, die ich hier sehe, ist es nicht so, dass alle 10 geeignet sind, Unternehmer zu sein, sondern vielleicht nur ein oder zwei. Weil da gehören Fähigkeiten dazu, die nicht jeder mitbringt. Und zum Beispiel auch Mut, ja, und Geschäftsideen sehen und so weiter. Garantiert gehört es dazu.
Ja, ein Unternehmer muss jetzt auch nicht zwingend unbedingt ein guter Innovator sein oder umgekehrt. Und auch wenn du innovative Ideen hast, heißt es noch lange nicht, dass du ein guter Unternehmer bist. Dann ist
Genau.
die Frage, was ist gerade Unternehmertum?
Richtig,
Ist es die,
richtig,
die wir
ja.
multiplizieren, die wir auf den Markt bringen, die wir skalieren? Oder ist Unternehmertum einfach wirklich, dass du Erfinder bist, Dinge entwickelst? Und deswegen haben wir oft auch diese Doppelspitzen, ne? Du hast den Erfinder und dann hast du den Unternehmer. Und wenn die beiden dann zusammenkommen, dann wird irgendwie meistens irgendwas
Ja,
draus.
natürlich. Deswegen sage ich ja auch bei der Gründung, du brauchst am besten ein Team von 3 Leuten, die sich gegenseitig ergänzen, wieder Diversity. Und dann brauchst du im Grunde nach das, was du gesagt hast, ist ja Resilienz, dass du dich wieder auf neue Situationen ständig einlassen kannst. Von dir wird ja, weiß ich nicht, von Steuerberater über Anwalt, über Verkäufer, über Vertriebler, über Marketingmensch, dir werden ja Millionen Dinge abverlangt. Und je mehr du davon kannst, umso besser ist es ja. Aber woher nimmst du diese ganze Energie her? Natürlich brauchst du auch Beratung und so weiter, aber das musst du erst mal schaffen. Und dann hast du ja verschiedene Treppen. Ne? Klar, du hast am Anfang die Erfindung, aber wie schnell musst du guter Manager werden und delegieren können und richtiges Personal einstellen und was du gerade mit Skalieren genannt hast. Ja, das ist Wahnsinn, was da für Fähigkeiten zusammenkommen müssen. Und ich glaube, wenn jemand erfolgreich durch dieses Haifischbecken gekommen ist, dann müsste er eigentlich resilient sein.
Ja, also ich denke, ja, auf jeden Fall. Aber diese Grundform von Resilienz, die war vielleicht auch schon damals ein bisschen veranlagt, aber sie ist in verschiedenen Verästelungen gewachsen, hat sich weiter ausgearbeitet. Und wir kommen vielleicht auch da nochmal ganz spannend wieder zurück zu Medien. Also wo ich ganz klar sehen konnte, ich habe zum Beispiel Anfang der 2000er Jahre, das ist jetzt wirklich geschlagene 20 Jahre her, habe ich programmieren gelernt.
Oh,
Ja, warum habe ich das gemacht? Ich meine, ich bin Juristin, ich bin Körpertherapeutin, ich mache Theater, ich mache Schauspiel seit Regie, ich mache sehr, sehr viele, also ich bin so ein bunter Vogel, würde man sagen. Und das war immer etwas, was nie modern war. Weil in den 80er, 90er Jahren war ein Fokus, eine Sache und ich sage, nee, ich bin divers, ich habe diese Talente und in der Zeit, wo ich Schauspiel mache, löse ich Probleme an der anderen Seite. Ja? Also ich brauche immer wieder meine anderen Begabungen, damit ich irgendwie diesen Default-Mode habe, um Probleme dort zu lösen. Dann beschäftige ich mich mit etwas anderem und dann löst sich das da wieder und geht zueinander über. Dann, weil ich so viele Kunden aus der IT hatte, habe ich gesagt, ich finde das cool, ich möchte jetzt mal programmieren lernen und schauen, Webseiten programmieren und so. Und dann habe ich Extreme Programming kennengelernt, habe Java-Programmierung gemacht und dann war das irgendwie so in den 2000er Jahren etwas sehr Ungewöhnliches, A, das zu machen und B, dann zu sagen, ich mache seit 10 Jahren Impro und wenn ich mir jetzt agil angucke und wenn ich mir diese ganzen Themen anschaue mit Resilienz, das ist alles so eng miteinander verwoben. Und dann stand ich da mit so einer Perle von Erkenntnis. Und dann hat es doch mal wieder 10 Jahre gebraucht, bis es die richtigen Mitstreiter, bis es die richtigen Kollegen gab, die an einem ähnlichen Punkt mitarbeiten konnten. Und du brauchst doch immer wieder diese Menschen, die einen ähnlichen Weg gehen, dann
Mindsetting, ja.
Diversität und so weiter. Worauf ich hinaus wollte, ist Social Media oder sind diese, ich bin tierisch medienaffin eigentlich. Und dann habe ich so gemerkt, die ersten 10 Jahre zwischen 20 und 2010, oh, sogar noch ein bisschen länger, hat mir das auch sehr viel Spaß gemacht. Auch Webseiten, Medien, fand ich toll, hat mir super viel Spaß gemacht. Und dann habe ich aber so gemerkt, dass irgendwann so nach den 2010er Jahren, das ging so 12, 13, 14 los. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, keine Lust mehr. Also es war zu viel. Die Form der Medien, die du dann auch noch als Unternehmer mit zu bespielen hast, also das ist sozusagen ein ganz eigener Berufszweig, ein ganz eigenes. Und es war auch klar, dass ich jetzt vielleicht in den 2000er Jahren ein paar Jahre noch Webseiten programmieren konnte. Aber was dann mit Digitalisierung passiert wurde, das wurde so speziell, dass du es dann irgendwann auch alleine gar nicht mehr schaffen kannst. Also wenn du es so machen willst, dass es wirklich Marketing, Vertrieb und all diese Sachen, ja. Das finde ich gerade so spannend, wo du angefangen hast zu sagen, und jetzt nehme ich mir mal die Zeit und experimentiere jeden Morgen 3 Minuten damit. Jetzt gehe ich mal in Resonanz mit dem System und schaue mal, was kann es mir geben?
Ja, genau. Und mal gucken, was
Großartig.
kommt dabei raus, vor allen
Was
Dingen.
kommt da was bei raus? Ja.
Ja, und wie weit kann ich selbst damit gehen? Also, weil für mich ist es auch eine riesige Herausforderung immer noch oder gewesen, aber auch, mich einfach da vor die Kamera zu stellen und über die Dinge zu sprechen, die mir wichtig sind. Und ja, das ist Wahnsinn, weil ich kann es jetzt auch nicht sagen, wie das jetzt enden wird, aber ich habe mir vorgenommen, auch mal herauszufinden, wie hartnäckig ich sein kann bei bestimmten Dingen.
Ein persönlicher Marathonlauf irgendwie.
Manchmal auch, ja, es ist ein Marathonlauf, absolut. Es ist auch Selbstkasteiung manchmal. Es ist nicht immer nur Lust und Wollen, sondern manchmal auch Müssen und den eigenen Prinzipien einfach folgen. Das ist ja auch so, das Spannende bei Resilienz ist ja so, du hast ja nicht nur die Anpassungsfähigkeit, also würde ich mich jeden Morgen anpassen, würde ich vielleicht sagen, naja, jetzt habe ich mal Lust, ein bisschen länger liegen zu bleiben oder heute gefällt es mir nicht. Und dann hast du aber auf der anderen Seite, also neben der Anpassungsfähigkeit, deine eigene Robustheit, deine eigenen Prinzipien. Das ist ja sehr, sehr wichtig, ne? Du kannst ja mit deiner Robustheit, Beharrlichkeit, Ausdauerfähigkeit, da kannst du ja Disziplin, sagen ja auch viele dazu, kannst ja wirklich Bäume ausreißen. Das ist ja auch fürs Studium wichtig zum Beispiel. Es geht gar nicht um Intelligenz, sondern es geht halt darum, hast du ein Ziel? Hast du dir das vorgenommen? Und jetzt sag mal, ne, Arsch in die Hose. Gehst du
Genau,
da
es ist ja ein
durch?
wichtiger Teil der Resilienz. Ohne diese Volition und ohne diese Kraft und ohne diese starke Vision,
Ja.
kommst du halt nicht morgens aus dem Bett und löst die Probleme, die gerade zu lösen sind. Und probierst was Neues aus und gehst durch Scheitern durch und
Genau.
bleibst dran. Und wenn es da nicht geklappt hat, dann wird die Kamera nochmal neu gemacht. Da muss man nochmal schneiden, da muss man nochmal justieren. Das wirst du ja alles wahrscheinlich auch erleben. Für 3 Minuten brauchst du wahrscheinlich eine halbe
Absolut.
Stunde oder so jeden Morgen, oder?
Ja, ich hab einfach, wie gesagt, ich mache das so auf meine Art, ohne jetzt groß noch zu schneiden oder mit Effekten zu arbeiten. Das dient natürlich auch der Authentizität, aber es hat seine Fallstricke, so zu machen, weil du hast halt einen One-Shot, ne? Wenn du dich einmal verplapperst, schmeißt es in die Mülltonne, dann musst du wieder von vorne anfangen. Und wenn du es dreimal gemacht hast, dann gehst du schon auf dem Zahnfleisch und dann denkst du dir, oh Gott, schaffe ich das jetzt? Irgendwann wirst du wahnsinnig. Aber das sind halt die Momente, auf die es dann ankommt. Ja? Ja, und so entstehen dann neue Dinge. Und so bin ich auch hierher gekommen wahrscheinlich. Also das ist ja deswegen so interessant, weil man dann auch neue Leute kennenlernt und es neue Optionen. Und ich sagte ja, gerade Zugang zur Wirklichkeit, kannst dir da viele Türen mit eröffnen. Stichwort auch für den Arbeitsmarkt. Du musst dich da natürlich auch zeigen bei LinkedIn. Und wenn du es nicht tust, dann entdeckt dich auch keiner. Und deswegen der Satz, tue Gutes und sprich darüber, den finde ich schon sehr richtig. Aber besser ist noch, andere sprechen über dich. Aber das ist ja so ein Prinzip im Marketing auch oder im PR-Bereich, ne, dass du einfach auch versuchst, deine Dinge, die du hast, dass du die auch mal nach außen trägst. Und da gehört auch manchmal einfach Mut dazu, auch mal Eigenmarketing zu machen, muss man so zu formulieren. Deswegen auch das unternehmerische Denken kommt ja auch immer wieder darauf zurück. Du erfährst ja so viel Wahres im Leben, weil du es einfach für dich erkennst, dass es auch wichtig ist. Also wenn du ein tolles Unternehmen machst, warum machst du dann keine Werbung dafür? Du würdest jetzt auch wahrscheinlich sagen, das ist ja Wahnsinn, ne? Wenn ich was Gutes mache, dann müssen doch auch viele davon mitbekommen, oder?
Ich kann dir da ganz von meiner Hausfrauenseite her, ist jetzt ein bisschen blöd gesagt, aber ich bin, wenn ich entwickle oder so, ich bin so ein Labortier, dass mir diese Laborarbeit, das Entwickeln, entwickeln heißt für mich im Bereich Training, Coaching, Beratung, Methodenentwicklung, dann bin ich schon wirklich ein Tier, was dann lieber im Labor ist, als bei der Presse. Als bei der, wie nennt man so schon, wenn die Pressemitteilungen rausgehen, bei der
Ja.
bin lieber im Labor als Pressesprecher. Ja?
Ja.
Und das hat immer was damit zu tun, auch dass ich das, was ich da so liebe, nicht 100% mit dem einhergeht, was man heute so nach draußen tragen muss. Also Arbeit reden, ich rede natürlich auch. Ich meine, ich habe zig Publikationen gemacht jetzt in den letzten Jahren und habe noch zig Publikationen in der Schublade, die ich gerne jetzt mal endlich publizieren würde, wo ich aber gerade seit 3 Jahren nicht dazu komme, weil auch das Alltagsgeschäft ein Stück weit mir nicht immer erlaubt, dass ich mich für ein Buch von 350 Seiten, das ich übrigens selbst schreibe und nicht von einem Ghostwriter schreiben lasse und nicht einfach so irgendwie rein, wie soll man sagen, diktiere, was total legitim ist, aber was für mich jetzt nicht der Prozess wäre. Und ich habe dann einfach 2017 beschlossen, ich schreibe jetzt für 3 Jahre keine Bücher mehr. Weil mich das auch wieder von so vielen Dingen abhält. Und dann musst du dich ja bei jedem Buch dann um die Vermarktung kümmern. Und ich habe nie Zeit gehabt, irgendein Buch zu schreiben und dann mich auch noch um die Vermarktung zu kümmern. Ich habe dann einfach das nächste Buch geschrieben. Ja? Und das sind so Sachen, da muss man irgendwann mal überlegen, was mache ich denn? Und dann wollte ich einfach vor 3 Jahren meine Online-Sachen machen und meine Online-Sachen entwickeln. Und dann habe ich gemerkt, das ist jetzt erstmal, wo ich nicht mit nach draußen gehe, weil das erstmal vor geschlossener Haustüre passiert und trotzdem Zeit haben, es zu tun. Und jetzt nach 3 Jahren plötzlich kommt Corona und ich mache die Schublade auf und alles ist da. Ich brauchte jetzt in diesen Wochen nichts zu entwickeln. Ich konnte einfach nur meine Trainer fragen, seid ihr ready? Meine Kunden fragen, wollen sie loslegen? Ich bin hier. Ich bin seit 3 Jahren vorbereitet. Aber ich habe in den 3 Jahren war ich sehr unsichtbar mit vielen Dingen. Und weil ich auch nicht alles, was ich online produziert habe, irgendwie gleich in die Welt geschickt habe. Das ist auch nochmal eine Sache. Ich bin halt vielleicht auch nicht die Generation, Prototyping und alles wirklich rauszujagen. Ich entwickle manche Sachen und wenn ich sie dann prototype, dann haben sie schon einen Entwicklungsstand, dass ich die mit meinen Kunden dann wirklich schaue, was haben wir gemacht, wie ist die, dann wird es ausgewertet, dann wird es verbessert und so weiter. Ich mache das schon die ganze Zeit, aber eben nicht im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit. Das in diesen internen Kreisen die ganze Zeit. Ja? Wir haben eine neue Idee, dann wird sie ausprobiert, dann habe ich Kunden, dann wird es reflektiert, dann wird es ausgewertet. Und da habe ich manchmal einfach so ein bisschen diesen Eindruck, da gibt es so eine zweite Welt, die entstanden ist und alles, was du nicht, alles, was du machst und nicht sofort postest, existiert nicht.
Und ja.
Durch dieses Gefühl musste ich durch, mir jeden Tag zu sagen, ich mache hier 14 Stunden jeden Tag eine richtig gute Arbeit. Ja, und wir haben heute nicht das Gruppenfoto gepostet. Ja, und wir haben heute nicht wieder gesagt, tolles Seminar gemacht. Sondern ich habe einfach gesagt, okay, wenn wir Seminare haben, es wird kein Post erstellt, auch schon übrigens aus datenschutzrechtlichen Gründen, weil das war ja auch lange Zeit ziemlich schwierig. Und ich habe da eine sehr strenge Social-Media-Policy entwickelt, die erstmal sagt, wir posten keine Veranstaltungen, wir machen die Dinge, aber wir reden nicht über jedes Ding, was wir tun. Weil wenn wir damit anfangen, haben wir keine Zeit mehr, die Dinge zu tun, die wir gerade tun müssen. Und das war auch nicht gut fürs Geschäft, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Oh, okay.
In den letzten Jahren sehr schädlich, weil die Konkurrenz oder die Mitanbieter mit jedem Pups, den sie da nach draußen gezeigt haben, präsent waren. Und das hat bei uns dazu geführt, dass wir zwar irgendwie in der Qualität immer weiter gewachsen sind, aber wir waren irgendwann nicht mehr sichtbar. Ja? Wir waren natürlich wir waren damals die Ersten mit überhaupt, die in Deutschland entwickelt haben zu dem Thema, angeboten haben. Ja. Wir waren extrem präsent. Du gabst in Google ein, Impro, Resilienz, irgendeine Kombination, du hast uns immer gefunden. 3, 4 Jahre später, Mitbewerber, viel weggeklaut, auch diese ganz typischen Sachen, die passieren. Und dann plötzlich sind dann die Marketingstarken, teilweise auch jüngeren, etwas erfahreneren, die dann sich gleich nach draußen kommunizieren, aber sagen wir von den Inhalten vielleicht nur ein Tüppelchen waren sofort präsent. Und das hat uns den Markt auch zerrissen. Da musste ich nicht durch, ganz stabil bleiben und sagen, okay, das war ein sehr starker Moment, haben wir jetzt die Resilienz, das auszuhalten, bis wir mit unserer Entwicklungsarbeit wieder so weit sind, dass wir jetzt im nächsten Schritt wieder rausgehen können.
Also ich verstehe das total. Ich finde das so faszinierend, weil es hat so viele Ähnlichkeiten zu meinem Dasein. Ich würde mal sagen, ich habe verschiedene Leben bisher gehabt und ich hatte dieses extrem Introvertierte, natürlich auch als ich meine Dissertation geschrieben habe, über 5 Jahre. Ich fand das wahnsinnig super, alleine zu sein, tagelang, wochenlang. Ich habe nur ein bisschen Sport gemacht im Fußballverein, mich gezwungen, rauszugehen, 2-3 Mal die Woche, sonst wäre ich gestorben wahrscheinlich. Aber ansonsten fand ich das richtig, richtig gut. Aber du baust dann so sozial ab und so kannst dann ein super Meisterwerk rausbringen. Das Problem ist nur, keiner wird davon mitbekommen.
Ja.
Und das habe ich jetzt völlig abgelegt. Ich denke jetzt eher umgekehrt. Ich hoffe jedenfalls. Ich weiß noch gar nicht, ob es wirklich so eintritt. Aber ich hoffe, dass durch das Außen, durch die Zustimmung, Akzeptanz, durch das Feedback, was du so bekommst, dass es mich dann wiederum befruchten kann, meine Arbeit weiter noch besser fortzuführen. Also den umgekehrten Weg zu denken. Nicht, ich entwickle die Atombombe im Keller und dann komme ich ganz groß raus damit, so in etwa, und alle warten dann darauf, was dann natürlich nicht eintritt in dem Moment. Und eher umgekehrt, ich erzähle scheibchenweise immer, was ich mache, bekomme dann sehr viel Feedback und hoffentlich treibt es mich dann auch an, mich nicht darin zu verlieren, sondern wirklich dann auch an meinen Buchprojekten zu arbeiten. Aber es ist beides sehr gefährlich. Also wenn man wirklich an der Sache sehr interessiert ist, das höre ich ja bei dir heraus, wenn du also wenn es ein Herzblutthema quasi ist, dann möchtest du das ja auch weiterentwickeln. Und wenn du dich zu sehr um die Außenwelt die ganze Zeit kümmerst, dann verlierst du dich ganz schnell darin. Und du willst ja eigentlich an der Qualität arbeiten. Das ist so ein Spannungsverhältnis, da schwanke ich auch immer hin und her und finde darauf keine echte Antwort. Weil sobald du sehr, sehr stark nach außen gehst, verlierst du den Faden für deine Dinge. Sobald du sehr stark nach innen gehst, verlierst du auch den Faden nach außen sehr schnell. Das sind eigentlich wie zwei völlig verschiedene Kosmen, bei denen man ständig hin und her springt. Und Marketing-Leute, die den ganzen Tag nur Marketing machen, die sind nur in dieser Außenwelt. Okay. Wissenschaftler, die nur Bücher schreiben den ganzen Tag, sind nur in dieser Innenwelt. Okay. Aber versuch mal, in diese Übergänge zu kommen permanent. Das ist echt krass. Ich finde das ziemlich herausfordernd.
Aber das Gute ist natürlich jetzt das große Glück, was ich habe, dass das Produkt, an dem ich arbeite, an Menschen gekoppelt ist. Und das ist ja nochmal was anderes, als wenn ich jetzt vielleicht nochmal mehr Laborsituationen hätte und wirklich meine chemischen Formeln ausprobiere. Das heißt, die Entwicklungsarbeit, auch wenn das dann so klingt, ich war nicht viel draußen, aber ich war natürlich immer mit Kunden, ich war immer mit, also wir haben ja hunderte dokumentierte Projekte in den Jahren gemacht, ich habe mit Tausenden von Menschen gearbeitet, ich war schon natürlich mit den Menschen und mit den Kunden und auch mit den Trainern sehr verbunden. Wir haben ja in den 10 Jahren über 400 Zertifizierungen gemacht. Ne? Weil wir ja auch nicht gerade, wir machen ja nicht nur Kurzzeitzertifizierungen von 2-3 Tagen, sondern wir machen ja richtig auch diesen langen Run. Wir haben insgesamt 60 Ausbildungstage, wenn man mal das gesamte Konzept sieht. Ich habe Leute jetzt ja über 4, 5 Jahre, 6 Jahre in die bis zum Museumslehrtrainer begleitet. Und also das hat mich natürlich ein bisschen davon abgehalten, jetzt in einer totalen Isolation zu verschummeln. Und wir haben unsere Innovationssymposien gemacht. Wir sind einmal im Jahr rausgegangen, haben die Türen aufgemacht und so. Aber ich meine, so, es gibt so eine offizielle Welt, dann gibt es diese mitteloffizielle Welt, die du mit deinen Kunden so teilst und wo du ja auch präsent bist. Und dann gibt es aber nochmal die Öffentlichkeit oder diese Social-Media-Präsenz. Das sehe ich nochmal als nächster Schritt, da permanent draußen zu sein. Ne? Und nicht, dass ich das nicht gerne gemacht hätte, auch in den letzten 10 Jahren, aber es ging nicht. Ich konnte nicht auf YouTube jeden Tag ein Video laden, dann noch auf Facebook, dann noch auf LinkedIn, dann noch auf Xing.
Das solltest du auch. Wenn ich dir was sagen darf, tu es bitte nicht. Das führt ins Nirvana, was du da gerade erzählst.
Das geht nicht.
Da würde ich dir sofort von abraten. Ja. Also als Berater nur bitte mach lieber wenig und mach es richtig und sauber, aber nicht mehrere Dinge gleichzeitig. Es ist ein Strohfeuer, bei dem du am Ende mit verbrennst.
Ja, oder wir wissen einfach, dass die Agenturen oder die Akademien das tun, dass da ganze Abteilungen dahinter stecken, dass das ganze Social Media professionelle Begleitung dahinter ist. Also ich glaube, wir dürfen uns zwischen dem Einzelkämpfer-Training, Trainer und den großen Akademien und die redaktionelle Betreuung haben, die, ja, ich weiß ja, wie das jetzt ganze Agenturen dahinter haben. Man darf sich damit nicht vergleichen. Und trotzdem ist der Endkunde aber manchmal, der kennt ja den Vergleich, aha, da ist jetzt eine Akademie in der Größenordnung, die haben da ein professionelles Team. Und jetzt kommt vielleicht jemand, der eben, wir sind ja da eben etwas anders strukturiert und wir können das alles nicht leisten. Und dann wird natürlich schon, ist das jetzt die gleiche Qualität? Ist das ein Hinweis? Ich sage, nee, es ist eher ein Hinweis, dass die Qualität höher ist. Ne, weil wir das Geld hier investieren. Und das braucht Aufklärung auch zum Teil.
Absolut.
Aufklärung, weil wir natürlich schon sehen, am Ende entscheiden die Kunden nach wie vor immer noch nach dem Tagessatz, nach den 50 Cent, wie du billiger oder teurer bist. nach der Lautstärke, mit der du öffentlich draußen bist. Und finde das schon ganz schön spannend, diese Welt da.
Aber da könntest du ja dann mit deiner Authentizität punkten, weil da kommen die großen Agenturen auch nicht hin. Also du könntest ja jemand engagieren, der jetzt Inhalte für dich produziert, aber die werden ja nie so authentisch
Das
und fachkundig sein wie
nicht.
das, was du selber tust. Deswegen empfehle ich dir lieber mal ein bisschen was zu machen am Tag, gerne sehr authentische Dinge. Und ich glaube, das wird bei deinen Kunden extrem gut ankommen. Da bin ich sehr sicher.
Also das ist ja auch so der Weg, den ich da so gehe. Aber es ist halt, ich hätte, würde gerne manchmal mehr tun, einfach weil mir das auch sehr viel Spaß macht. Und jetzt, gerade jetzt, guck mal, wir haben 10-Jähriges, ne, wir haben 10-jährige Akademiebestehung, also wir haben 2-jährige Stiftung und so weiter. Und aber das hat jetzt damit auch zu tun gehabt. Ich habe jetzt dieses Jahr zum Beispiel vielleicht noch auch als kleiner Hintergrund definitiv ich muss bestimmte Arbeitsbereiche abgeben dafür. Ja, und das ist jetzt ja auch gerade wieder, also ich habe durch Corona jetzt nochmal beschleunigt. Ich wollte eigentlich erst mit 60 austreten aus dem Training. Und ich habe jetzt einfach beschlossen, 2 Jahre früher auszutreten aus bestimmten Arbeitsprozessen. Und das ermöglicht mir jetzt, diese anderen Dinge zu tun. Und das hat auch immer wieder was mit diesen Übergängen zu tun, dass du gucken musst, wo arbeitest du, wo legst du die Schwerpunkte hin, wo wirst du gebraucht. Und finde ich auch ganz toll. Also da hat mir Corona eigentlich nochmal 2 Jahre geschenkt, wo ich jetzt schneller Entscheidungen treffen konnte, das mache ich jetzt nicht mehr. Und ich kann jetzt sagen, ab dieses Jahr bin ich das nicht mehr. Das machen jetzt andere Kollegen. Ne? Und das hätte ich vielleicht sonst nochmal so 2 Jahre rausgezögert.
Ja, Delegation ist auch eine hohe,
Ja,
ne?
oder?
Sehr hohe Kunst im Management.
Thomas, was ist denn dein nächster Schritt jetzt? Also du machst das jetzt. Mich würde mal interessieren, was sind so deine 2, 3 Erweiterungen im Sinne von Resilienz und Wahlfreiheiten? Was machen diese Videos mit dir? Was hat dieses Selbstexperiment dir jetzt schon gebracht? Also du hast schon gesagt, du hast einen weiteren mehr Bezugspunkte, einen weiteren Horizont, hast mehr Leute kennengelernt.
Ja, du sagst es schon. Also das, und du hast natürlich einfach ein sehr, sehr positives Gefühl, weil du hast heute an dem Tag, wo du dann gepostet hast, du hast deine Informationen, die dir am Herzen lagen, die hast du nach außen gebracht. Und das finde ich einfach wichtig. Also wenn du was zu sagen hast, klar kannst du ein Buch schreiben, du weißt aber, wann es rauskommt und wie viele Leute es adressiert. Und da hast du dieses unmittelbare Gefühl und du hast auch dieses Gefühl, du überlässt nicht den anderen, wie du es gerade auch gesagt hast, dieses Feld, sondern du mischst dich halt ein, du markierst deine Position und das hat sehr viel mit Selbstwirksamkeit zu tun auf einer anderen Ebene. Und du zeigst einfach auch dein Gesicht, zeigst, ich vertrete demokratische Prinzipien, ich bin hier, das ist meine Meinung dazu und da muss man dann erstmal drum herum kommen, so ungefähr. Das finde ich einfach gut, dass du dieses Gefühl hast, du bist nicht nur jemand, der unglaublich viel weiß und liest und macht und sich vergräbt, sondern der auch nach außen hin sein Wissen trägt, der Diskussionen anregt, der andere stimuliert, das war ein Multiplikator, Wachrütteln, alles, was dazu gehört. Also das finde ich super.
Klasse. Ja, also ich finde, das klingt wunderbar. Und ich finde, das ist auch genau das, was mich treibt, draußen ja trotzdem unterwegs zu sein, wenn jetzt nicht so viel, wie ich möchte, aber ich meine, auch mit jedem Buch, mit jedem Artikel, mit jedem Beitrag, den man schreibt und auch mit jedem Post, klar. Man tut was mit jeder Veranstaltung. Und ich finde das extrem befriedigend, die Welt mitzugestalten. Und das macht
Genau,
unglaublich viel
mitgestalten,
Spaß.
das ist ein Punkt. Und die Wissenschaft sollte aus ihrem Loch rauskommen,
Ja.
ja, und sollte versuchen, auch hier
Ja.
den Arsch hochzukriegen, rauszugehen und nicht so viel Ängste mit sich zu schleppen, ne? Berührungsängste, kann ich mich exponieren nach außen hin? Was sagen die Kollegen? Was soll das? Also deswegen, es muss auch ein Mehrwert, es muss ja auch erkennbar sein, wofür machen wir das alles? Also für was ist es gut, was wir hier tun? Und deswegen, das muss auch nach außen hin transportiert werden. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Ich habe es halt im letzten Jahr nicht so gemacht. Jetzt sehe ich mich eher als Botschafter nach außen hin.
Toll, ich finde es großartig. Ich glaube, es gibt ja auch diese verschiedenen Phasen, hast du ja gerade auch gesagt, du hast die Doktor, bei dem bist du 5 Jahre da und dann geht man wieder nach außen, dann ist man wieder stärker nach innen. Und das ist, glaube ich, auch eine gesunde Dynamik, die man da auch immer wieder braucht. Also wenn ich merke, es gibt eine Veränderung, dann weiß ich, dass meine Resilienz noch in Ordnung ist. Wenn es nur in die eine oder andere Richtung
Ja,
passiert, dann ist es leider so ein bisschen. Jetzt habe
absolut.
ich Eine neugierige Frage, Thomas. Wie lange machst du das jetzt noch? Ist es ein offenes Experiment oder hast du dir so eine Zeit gesetzt bis Weihnachten? Oder wie machst du das jetzt? Oder lässt du es einfach auf dich zukommen und dann sagst du irgendwann, das war's?
Tatsächlich, ja. Ich bin der Meinung, man sollte viele Dinge im Leben auf sich zukommen lassen. Aber es geht, wenn ich in einen guten Kinofilm gehe, dann kenne ich auch nichts, die Geschichte und gar nichts, sondern ich gehe einfach nur rein
Das mache ich auch so. Das ist toll, ne?
und hoffe, was passiert. Oft werde ich dann belohnt. Und wenn ich diese Offenheit, ja, die muss ich mitbringen. Ein Fußballer würde sagen, so bis du Gras frisst, ja, also bis irgendwas passiert, was es unterbricht, warum auch immer, das kann ja jeden Moment passieren,
Was
aber.
gut kommt auch, oder? Was dich noch mehr
Bitte?
lockt als das.
Jetzt habe ich akustisch nicht ganz
Was
verstanden.
Gutes kommt. Etwas, was dich noch mehr lockt als das, was du jetzt gerade machst. Ne? Vielleicht sind es
Ach
ja dann
so.
nicht die Videos, sondern dann produzierst du jeden Tag irgendwas anderes oder machst.
Das könnte sein, wenn du sagst, du hast jetzt eine Position, wo du sagst, jetzt machst du vielleicht doch andere Dinge, die dich mehr erfüllen und so weiter. Ja, dann würde ich dem zustimmen. Muss ja alles auch zeitlich passen. Also es ist schon ein Zeitfresser auch echt. Ich glaube, wir sind schon so ein, zwei, ja, 2 Stunden, glaube ich, ja, bei draufgehen. Und das jeden Morgen. Dann bist du schon in so einer emotionalen Stimmung, wo es dann eben schwerfällt, dann wieder einzutauchen in deine eigene Welt, Bücher zu lesen, Texte zu lesen, nachzudenken. Du bist dann halt sehr weit außen. Also dieses Außen und dieses Innen, das beschäftigt mich persönlich immer sehr stark. Weil ich merke immer, wenn ich sehr stark außen bin, schon sehr früh morgens, ich komme nicht mehr zu mir zurück, wirklich. Bist dann von den ganzen Posts, du verlierst dich, du gehst nach außen, es ist auch alles wunderschön, aber am Ende des Tages fragst du dich, wenn du ein Buchprojekt beispielsweise vor, shit,
Da muss es wieder
wieder
funktionieren, ja.
keine Seite geschrieben, wieder keine Seite geschrieben.
Ja,
Leider, ne?
aus
Das ist
deiner
halt
Zeit, ich weiß nicht, wie dir das geht, bist du eher morgens produktiv oder
morgen.
abends, morgens?
Ja.
Ja, und das ist bei mir auch so. Ich muss dann wirklich in diesen Zeiten, mein Kalender ist bis 13 Uhr, 14 Uhr,
Ja, oh.
der dann wirklich, da kommt keiner, ich darf da nichts reinlassen. Also ich muss wirklich vom Aufstehen bis ungefähr 13, 14 Uhr und dann läuft es wunderbar und ich kriege Dinge erledigt. Aber sobald eine Störung da reinkommt, dann heißt es für mein System, es ist ein verlorener Tag zum Schreiben, es ist ein verlorener Tag für bestimmte Arbeiten. Und das ist auch wieder so eine Phase, dass, wenn man das wieder umstellen will, und das wüsste ich, also wenn ich jetzt wieder ein Buchprojekt in Angriff nehme, müsste ich das wieder komplett umstellen. Das müsste ich tun, würde ich tun. Aber im Moment geht es halt gerade auch nicht. Und das ist so auch genau zu wissen, wann macht man was und wann hat man für was die richtige Zeit. Und das hat irre viel mit Resilienz zu tun und Produktivität
Absolut.
auch, ne? Und auch dem inneren Gefühl von Zufriedenheit. Aber ich sehe richtig, wie viel Spaß dir das macht, Thomas. Das ist echt großartig. Ich finde es echt klasse. Ich bin mal sehr gespannt und wie lange du das jetzt weitermachst und was dann der nächste Impuls sein wird. Und sehr, sehr schön. Hast du noch was, was du sozusagen rausgeben möchtest? Ich werde dann auch das alles noch verlinken, dass man dich bei LinkedIn dann auch findet.
Oh, sehr
Dann kann
schön.
man das natürlich auch alles finden und sehen.
Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf.
Ja, unbedingt.
Was ich sagen könnte. Also ich denke immer an die Ziele, die man ja nur festlegen kann, wenn man jetzt eine Zäsur mit sich selbst betreibt, also nach innen geht und wie gesagt sich fragt, so was kann ich jetzt verändern, was will ich verändern? Und erst wenn man diese Zäsur mit sich selbst gemacht hat, wenn man die alten Ziele quasi über Bord geworfen hat, dann sollte man sich auch neue Ziele setzen, weil es geht immer so schnell. Ne? Das heißt immer, jetzt haben wir die Chance, es ist auch sehr viel Blabla, jetzt gibt es diese Chance in der Krise, so redet ja im Grunde jeder davon, der nicht so reflektiert ist. Aber nein, wir müssen jetzt eigentlich erstmal schauen, wo stehen wir und was wollen wir und was sind jetzt die alten Dinge. Und wir müssen dann sagen, goodbye zu den alten Sachen, weil ohne Abschied, ohne Trauer können wir auch wirklich keine neuen Ziele definieren. Und das wäre jetzt so mein Impuls für heute.
Wunderbar, da bin ich voll bei dir bei dem Aufruf. Ich mache im Moment viel zum Thema organisationales Trauma und beschäftige mich gerade viel mit Trauer und Verlust und habe jetzt gerade für einen Artikel zugesagt, der wird aber dann erst nächstes Jahr im Dezember erscheinen. Also ich habe noch ein bisschen Zeit bis dahin. Aber ich hatte gerade wieder große Freude auch zu sagen, ja, nächstes Jahr publiziere ich mal wieder ein bisschen was und mache auch was. Und habe jetzt auch schon in der Corona-Zeit viel zu dem Thema auch gearbeitet und bin ganz happy, dass gerade eine große Resonanz kommt. Also wir dürfen, und ich merke, wir können jetzt über das Thema Trauma reden, wir können über Schmerz, Verlust, Trauer reden und das auch im organisationalen Kontext wirklich neu angehen, das Thema. Und da habe ich jetzt noch Jahre darauf gewartet, wo ich gesagt habe, so, jetzt sind wir mal mit dem Burnout endlich durch, lass uns jetzt mal ums Eingemachte, ne? Jetzt müssen wir mal an die eigentlichen Themen ran. Und da spüre ich jetzt aber schon auch eine große Offenheit. Und ich sehe das jetzt auch nicht im Sumpf der Krise und nicht im Sumpf des unten Steckenbleibens, sondern ich sehe diese Themen, da müssen wir ran, damit wir nach vorne gehen können und das uns vorwärts hinkriegen und damit wir wirklich in die Innovation, in die Weiterentwicklung kommen. Und ohne Trauerrituale und ohne Trauerarbeit werden wir das nicht hinkriegen. Und ein bisschen müssen wir den Schmerz verarbeiten. Und im Hinblick nach, also wirklich kraftvoll nach vorne zu schauen miteinander. Und ja, da brauchen müssen wir das eine oder andere jetzt auch loslassen miteinander. Und ich glaube, das wird ein toller gemeinsamer Prozess sein, auch wenn unsere Gesellschaft jetzt eine Reife dafür kriegt, zu sagen, so. Und jetzt fangen wir neu an und müssen dafür erstmal auch Dinge beenden. Und es ist egal, in welchem Alter wir gerade sind. Das ist dann
Das
effektiv
stimmt.
Krisenthema und von daher. Ich danke dir herzlich, Thomas. Das war sehr schön. Ich fand, es hat eine tolle Richtung genommen, auch insofern, dass du viel von dir berichtet hast. Und das habe ich mir so gewünscht, auch für diesen Austausch hier, auch in den Interviews, dass wir nicht so diese komischen Experteninterviews haben, wo wir nachher alle ganz schlau ausschauen, sondern für mich ist es wichtig, dass wir mit dem vielleicht den richtigen Fragezeichen auch da rausgehen oder einfach mit ein paar persönlichen Momenten auch da rausgehen. Und
Ja,
ich
ich.
danke dir herzlich, hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke, gegenseitig, also kann ich nur sagen,
Ja.
ist interessant. Großes Thema, also da kann man immer weiterreden.
Bleiben wir noch ein bisschen dran, ne?
Ja, auf jeden
Dann,
Fall.
wir sind ja auch ein Resilienzforum und das heißt ja auch, wir haben uns ja vor 10 Jahren auch als ein Forum gegründet und im Forum steht ja auch der Austausch, das über das Thema Reden und auch sich immer wieder austauschen, auch im Netzwerk mit anderen, mit Kunden, mit interessierten Menschen und das wird so ein bisschen auch etwas sein, wo ich jetzt hoffentlich in Zukunft ein bisschen mehr Zeit habe, auch diese Gespräche weiter zu pflegen und diesen Austausch, auch für diesen Austausch zu bringen, weil den brauchen wir jetzt mehr denn je. Und
Das stimmt.
das ist nicht, wie gesagt, auch mit Resilienz, dass ich da im Kämmerlein sitze und das alles mit mir allein mache. Es ging immer nur mit Kunden, es ging immer nur mit Kooperationspartnern zusammen. Und wir lösen diese Probleme in der Welt da draußen jetzt gerade bestimmt nicht alleine. Als Einzelkämpfer sogar schon mal gar nicht.
Ja, wahre
Also, jetzt mache ich einen Deckel drauf. Und danke dir nochmal herzlich und ich sage bis bald.
Alles klar, ich danke
Danke
dir für deine Mühe und für deine Zeit.
Bis dann. Danke.
Bis
Tschüss.
bald. Tschüss.
Ciao.